Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Hallo Armin.
Hallo Hendrik.
Ich habe heute bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das Auto zu enteisen.
Immer noch so viel Eis bei euch?
Ja, und wir haben es halt seit, keine Ahnung, 14 Tagen nicht benutzt oder sowas. Stand halt rum. Und alles Wetter der letzten Wochen hat sich quasi darauf gesammelt gehabt.
Tief gefroren.
Mhm. Am Ende habe ich einfach den Kanister Scheibeneiser über dem Auto entleert. Bin eine rauchen gegangen. Danach habe ich es auch nicht schnell, aber irgendwie enteist bekommen.
Mhm.
Sodass zumindest es von außen eisfrei war. Dann ging es dran, das Eis von innen wegzukriegen. Taupunkt ist ein Arschloch.
So ein Auto hatte ich auch mal. Ein Starlet. Der war aber die Heizung kaputt, sprich, die hat sich nach innen entleert, irgendwie. Das Boden war ein Feuchtbiotop und jedes Mal, wenn es kalt war, war ja ein Winterauto, sprich also immer. Mhm. Bei dem Auto hat man immer von innen die Scheibe kratzt, nie von außen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, irgendwie war zu viel Luftfeuchtigkeit in dem Wagen drin.
Mhm.
Das hat sich alles schön auf die Scheibe geschlagen und ja, auch wenn ich es ungern mache, aber da muss da doch mal 5 Minuten im Leerlauf quasi mal von innen aufheizen.
Ja, das muss dann manchmal sein, zwecks der Fahrtsicherheit.
Genau das. Mhm. Weil die haben ja so eine schöne Scheibenkrümmung, da kommt es mit dem Eiskratzer nicht weit.
Okay, das war damals natürlich viel einfacher, die waren einfach glatt.
Ja.
Plan, gut ist, Keter außenrum, Gummilippe, passt schon.
Ja.
Mhm.
Ja, ich habe dann quasi mit einem Jutebeutel von innen die Scheibe gewischt, weil der ist relativ rau. Man kann so den Reif quasi ein bisschen abkratzen.
Mhm.
Aber am Ende dann halt Klimaanlage, Heizung, Vollgas und abwarten.
Wir wollten heute nochmal über Radiosonden weitermachen.
Richtig, ich habe unsere letzten 2 Folgen heute nochmal neu. Bin ich ja heute nochmal neu durchgegangen, um Kapitelmarken zu setzen.
Mhm.
Und habe gemerkt, wir haben bei der letzten Folge, wo wir uns über Wolken unterhalten haben, haben wir schon quasi damit angefangen mit hier, ne, Luft am Boden schicken wir nach oben und Taupunkt, gucken, wann Taupunkttemperatur erreicht, also die Umgebungstemperatur erreicht, da müssten sich doch eigentlich Wolken bilden, haben wir schon so gesagt gehabt. Und in unserer Zwischenfolge, die Folge 1,5, haben wir Radiosondenaufstiege auch schon so mal ganz am Rande angesprochen gehabt.
Mhm.
Ja, und zwischenzeitlich bin ich in dieses meteorologische Rabbit Hole gefallen.
Du wirst dann echter Meteorologe.
Na, ich habe keinen Bock, mich nochmal hinter so eine, ich hätte fast gesagt Schulbank zu setzen, aber Unibank zu setzen. Ich habe die Nase voll vom Studieren.
Das geht doch ins Alleins.
Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, so ein Radiosondenaufstieg ist ja am Ende nichts anderes, als du schickst einen Wetterballon hoch mit einer kleinen Sonde.
Mhm.
Die misst den Druck, die Temperatur,
mhm,
den Taupunkt und die Windrichtung.
Mhm.
Und Windgeschwindigkeit, glaube ich auch. Diese Daten funkt diese Radiosonde dann zur Erde. Irgendwann ab einer gewissen Höhe, der Ballon steigt immer weiter hoch, irgendwann platzt der Ballon. Das ganze Gerümpel fällt runter und da klebt irgendwo ein Aufkleberchen drauf. Wenn sie mich finden, schicken sie mich bitte zurück und dann kannst du die Sonde und allen Abfall, den du findest, an den Besitzer zurückschicken. Die freuen sich drüber, weil sie den Müll dann entweder selber entsorgen dürfen oder wenn es noch geht, weiterverwenden. Weil die Daten, die Sonde aufnimmt, hat sie ja schon zurückgefunkt zur Erde oder zur Bodenstation. Wie gesagt, Temperatur, Taupunkt, Druck und Wind. Diese Daten werden in ein Diagramm gepackt.
wie misst denn eigentlich so eine Sonde den Wind? Weil die wird ja vom Wind weggetrieben.
Das ist eine gute Frage. Das klären wir in der nächsten Zwischenfolge. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Aber ein guter Punkt. Ich schreibe das mal auf meine Liste. Das recherchiere ich mal.
Weil prinzipiell braucht er ja dann irgendwann wieder mit GPS jetzt gehen.
Stimmt. Hallo, hier spricht der Post-Production Hendrik. Eine kurze Recherche ergab, ja, GPS ist das Mittel der Wahl. Die Sonde wird per GPS getrackt und daraus lässt sich Windrichtung und Windgeschwindigkeit ableiten. Und weiter geht's mit der Folge. Diese Messwerte werden dann in Diagramme gepackt.
Mhm.
Wenn du das PDF mal aufmachst, was ich dir gerade geschickt habe, wenn du dir mal Seite 3 anschaust, da siehst du quasi diese Daten visualisiert in dem entsprechenden Diagramm. Es hat sich vor allem im amerikanischen und inzwischen auch im europäischen Raum dieses SKU-T-Diagramm durchgesetzt.
Mhm.
Prinzipiell ist es nur ein Diagramm mit auf der Y-Achse dein Druck und damit quasi deine Höhe und auf der X-Achse deine Temperatur. Aber die Temperaturachse ist nicht senkrecht. Das ist der erste Punkt, der mich total fertig macht.
Ah, das sind die diagonalen Hilfslinien dann.
Genau.
Die dunklen.
Außerdem befinden sich dort ganz viele Hilfslinien drin, die sehr verwirrend sind auf den ersten Blick, weil sie alle schief sind. Da ist nichts gerade dran an diesem Diagramm. Deswegen skew-T, schiefes T, weil die Temperatur schief hängt. Außerdem inzwischen wird meistens die Y-Achse logarithmisch angegeben. Deswegen heißt das Ding hier auch SKU-T log P-Diagramm. Also T-Achse ist schief und die Druckachse ist logarithmisch. Hier ist direkt in dem, was ich dir geschickt habe, sind direkt Taupunkt und Temperatur mit aufgetragen. Taupunkt ist die linke Linie, die zackige, die da so durchgeht, und die Temperatur die rechte. Auf den nächsten Folien siehst du quasi so ein bisschen Erläuterungen. Also wir haben horizontal die Isobaren, also die Linien gleichen Drucks oder die Punkte gleichen Drucks.
Quasi auch die Höhe.
Und damit auch die Höhe, genauso.
Mhm.
Hier haben sie sogar die Höhe noch mit reingeschrieben, was sehr nett ist. Schief da drin, 45 Grad Winkel nach rechts geneigt, sind die Isothermen, also die Linien gleichen Temperatur.
Mhm.
Und dann kommen wir zu Hilfslinien. Rechts geneigt hast du Trockenadiabaten, also Linien, die den Temperaturverlauf eines Luftpakets darstellen, wenn es ohne Kondensation aufsteigt. Was natürlich Sinn ergibt, weil wenn es
Volumenänderung.
Wenn es nämlich kondensieren würde, würde es wieder Energie mit der Umgebung austauschen. Wir hatten das ja schon, wenn Sachen kondensieren, wird die Umgebung wärmer. Wenn es verdampft, wird die Umgebung kühler. Die Feuchtadiabaten, die sind linksrum gekrümmt.
Mhm.
Das sind die Linien, wo
mit Kondensation.
Das Luftpaket mit Kondensation aufsteigen würde.
Mhm.
Die letzte Hilfslinie, die ich immer verwechsel mit der Isotherme, das gleiche Mischungsverhältnis, das sind Linien, wo die Menge an Wasser gleich bleibt in deinem Luftpaket.
Mhm.
War für mich erstmal so völlig uneinleuchtend. Wenn wir gleich dazu Anwendungen machen, wird das total klar. Genau.
Also diese schräge Angabe von der Temperatur kann ich mir nur irgendwo erklären, weil man hat ja, sobald man höher kommt, eine Temperaturabnahme.
Genau.
Zumindest in der Troposphäre.
Richtig. Und die Trockenadiabaten und die Feuchtadiabaten sind im Grunde genommen genau darauf aufgebaut.
Mhm.
Die Trockenadiabaten entsprechen einer Temperaturabnahme von 1 °C pro 100 Meter Höhenaufstieg.
Mhm.
Die Feuchtadiabaten 0,65 °C pro 100 Meter Aufstieg. Da das Mittelwerte sind, vermutlich sind das so ein bisschen experimentelle Näherungen. Dadurch, dass unsere Höhenachse aber zum Beispiel logarithmisch ist und die Temperaturachse schepp, ist auch diese entsprechende Aufstiegslinie sozusagen schief.
Ja, in erster Näherung irgendwie so quadratische.
Ja, es ist, die liegen halt ganz, ganz seltsam schief da drin, aber.
Ja. Die die zumindest könnte man ja noch irgendwie, schaut halbwegs errechnet aus, während die Feuchtadiabate, die ist ja doppelt krümmt.
Genau, damit haben wir eigentlich alle Hilfslinien, die wir in dem Diagramm brauchen, haben wir durch. Du siehst ganz rechts noch, wird die Windrichtung aufgetragen. Mhm. Ja, damit hätten wir eigentlich das Gröbste durch. Das Ziel ist es quasi zu bestimmen anhand dieser Messwerte, wo sich Wolken bilden können, wo sich Quellwolken bilden können. Ab welcher Höhe?
Ich habe keinen Plan.
Für dich als Segelflieger ja eigentlich wahrscheinlich auch eine wichtige Angabe, oder?
Ja, Segelfliegerei spielt sich in Höhen bis 2000 Meter ab.
Das wären 6000 Fuß?
Ja, sowas rum. Ja.
Okay.
Das also heißt, da bist du echt hoch, da wird schon anstrengend.
Das heißt, irgendwo so 750 Hektopascal?
Eher drunter, weil wenn die 2000 mal nach oben durchbricht, dann geht die Scheißfunkerei mit dem kontrollierten Luftraum und dem ganzen Quatsch. Das willst du alles nicht haben.
Okay.
Man bleibt drunter.
Man bleibt generell drunter, weil ich frage deshalb so doof, wenn du schon bei 800 Meter Höhe erst startest, würdest du dann trotzdem unter deinen 2000 Metern bleiben oder wird das einfach draufgerechnet auf deine Starthöhe?
Jetzt sind die Piloten wieder mal doof, wenn man so schön sagt. Unterhalb bestimmten Höhenwert drehst du ja an deinem Höhenmesser den Bodendruck ein. Das heißt, du mischst über Grund. Und irgendwann kommt der Umschlagspunkt, wo dann die Standard-Luftdruck eindrehst.
Okay.
Da kommst du als Segelflieger nie hin.
Ah, okay.
Das heißt, wir denken immer in Höhe über Grund.
Mhm.
Ja, diese Flight-Level-Höhe, was die Verkehrspiloten machen, da kommst du als Segler nicht hin.
Okay. Wenn du dir jetzt mal Folie 12 anschaust, weil das ist genau das, was wir in der letzten Folge gedanklich schon mal durchgespielt haben, hier mal grafisch quasi dargestellt. Du misst mit der Sonde ja ab dem Start, also sprich auch am Boden.
Mhm.
Wenn du deinen Taupunkt am Boden hast von deinem Temperaturpaket und von da aus mit dem gleichen Mischungsverhältnis imaginär dieses Luftpaket nach oben führst. Wir erinnern uns, die Linie gleichen Mischungsverhältnisse, ungefähr 60 Grad Winkel.
Das ist diese bläuliche.
Genau. Geht ungefähr so im 60 Grad Winkel hoch. Du führst dein Luftpaket vom Boden mit einer gewissen Feuchtigkeit nach oben, was im Diagramm, wie gesagt, anhand dieser gleichen Mischungsverhältnislinie, Sättigungsmischungsverhältnislinie nach oben führt.
Mhm.
Und kühlst es ja damit ab.
Ja.
Du weißt irgendwann aber den Temperaturverlauf in die Höhe anhand deiner Messung.
Mhm.
Wenn du dein Mischungsverhältnis, wenn du dieses Luftpaket anhand der Mischungsverhältnislinie nach oben schiebst, bis sie die Temperatur schneidet, also bis sie auf die reale Temperatur abgekühlt ist,
dann
hast du quasi Taupunkt und Temperatur übereinander gelegt.
Und dann gibt's Wolken.
Dann ab der Höhe, die du dann ablesen kannst im Diagramm, hast du Wolken gebildet. Und das fand ich schon mal eine recht geile Anwendung.
Ja, ist cool.
Genau, damit hättest du quasi die Wolkenuntergrenze gefunden.
Mhm. Und damit die Obergrenze, wo du als Segelflieger unterwegs sein kannst.
Genau das.
Weil du darfst in die Wolken reinfliegen.
Okay.
Ja, also es gibt Segelflieger, die haben Wolkenflugausrüstung plus du brauchst aber einen Pilot, der auch Wolkenflug zugelassen ist.
Ah.
Und die Schnittmenge ist sehr gering.
Wie orientiert man sich denn in der Wolke? Weil ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn du nicht siehst, wo oben und unten ist sozusagen.
Unser Innenohr ist ein Arsch für Piloten. Du kannst nicht unterscheiden, ob du nach oben oder unten gehst oder links, rechts rum, wenn du keine Referenz hast, nicht deinen Horizont nicht siehst. Eine Beschleunigung ist dasselbe wie die drückt es nach hinten, du weißt es irgendwann nicht mehr.
Ja.
Und deswegen, wenn du hast einen Segelflieger, wenn es hochkommt, einen Wendezeiger. Das ist sowas ähnliches wie eine halbwegs das ist kein künstlicher Horizont. Du brauchst im Endeffekt einen künstlichen Horizont oder ein Instrument, das immer schön genau dahin zeigt, wo du siehst, wie ist meine Lage im Raum gegenüber dem Horizont. Wenn du den nicht hast, dann hast du schon verloren, dann bist du eigentlich so gut wie im Boden.
Okay. Das heißt, andersrum, man würde quasi als Normalsterblicher zusehen, dass man sofort wieder aus der Wolke rauskommt, sobald man aus Versehen reingekommen ist.
Du fliegst einfach nicht rein.
Okay.
Das ist das Erste. Also, es gibt eigentlich keine Anwendung beziehungsweise keinen sinnvollen Grund, als Segelflieger in der Wolke reinzugehen.
Mhm. Mhm.
In dem Moment brauchst du Instrumentenflugausrüstung plus die Ausbildung dazu.
Ja, okay. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich für den Segelflieger an sich nicht mehr so relevant.
Stimmt.
Du kannst nämlich jetzt von dieser Wolkenuntergrenze aus, dein imaginäres Luftpaket, was wir jetzt da hochgeschoben haben quasi, wird jetzt ja zur Wolke, ne? Das kondensiert.
Ja.
Das heißt, jetzt können wir diese Feuchtadiabate, die wir uns eben angeschaut hatten,
benutzen, die in die andere Richtung geht, ja.
Und das Luftpaket entlang dieser Feuchtadiabaten nach oben schieben. Also quasi, wir lassen dieses Luftpaket steigen und dabei immer weiter auskondensieren. Wir führen das quasi nach oben, bis es wieder auf eine Umgebungstemperatur trifft, die realistisch ist, die wir gemessen haben. Das wäre dann die Wolkenoberkante.
Mhm.
Je nach Wetterlage, die du aufnimmst mit deiner Radiosonde, je nach Temperaturverlauf quasi, kannst du da schon sehen, hoppla, meine Wolke könnte sehr, sehr, sehr weit nach oben steigen. Ich habe gerade jetzt sehr hohes Gewitterpotenzial.
Mhm.
Und das wird, wenn du jetzt noch eine Folie weiterblätterst, Folie 18, die letzte, hatte ich letztes Mal auch, glaube ich, kurz angesprochen. Es gibt diese Energiemenge CAPE.
Mhm.
Convective Available Potential Energy. Also für die Konvektion verfügbare freie potenzielle Energie. Nicht freie Energie, potenzielle Energie. Die wird quasi repräsentiert durch diese Fläche zwischen der Feuchtadiabaten und deines Temperaturverlaufs. Lässt sich bestimmt irgendwie berechnen, kann ich dir gerade nicht sagen wie, aber einfach nur anschaulich quasi ist diese Fläche ein Maß für die CAPE-Energie, die da ist.
Mhm.
Je größer diese Fläche, desto größer das Gewitterrisiko.
Okay.
Das heißt, du kannst anhand deines Radiosondenaufstiegs keine Vorhersage treffen, aber den momentanen Zustand gut bewerten.
Boah, das ist also schon ordentlich Gewitterrisiko jetzt da bei der Grafik.
So, das ist doch ein wundervoller Cliffhanger, oder? Ich würde sagen, das war der erste Teil der Radiosondenfolge. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit vielen wirren Diagrammen und Segelflieger-Content. Macht's gut! Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rsspodcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.